Vielen Dank für die Eröffnung. Ja, lass uns zunächst den Text hören in Genesis 4, Kain und Abel, die Geschichte. Abel wurde ein Schafhirte und Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. »Warum bist du so zornig?« fragte der Herr ihn. »Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen?« Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen hinaus aufs Feld. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir? Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird dir keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kain entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du 7-mal gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande nordöstlich von Eden nieder. Eine Geschichte, die uns sicherlich geläufig ist, eine Geschichte, die gleich am Anfang der Bibel steht und so grausam ist, dass Leben verloren geht. Eine Geschichte aber auch von Arbeit und von der Frucht von Arbeit und von Segen von Arbeit. Und als erstes fielen mir 3 Dinge ein. Ein Lied, das würde ich gerne jetzt mal vorspielen. Das ist nicht mein Lied, es ist eine deutsche Gruppe, die das gesungen hat. Eine Ode an die Arbeit. Es ist ein bisschen lustig.
Yeah. jetzt, habe ich verstanden.
Ja, sein Abdomen sich zum Brett schlägt, das ist Arbeit.
Das tut doch weh.
Also der Atlas, der die Welt hält, der hat Arbeit.
Ach, jetzt hör mal auf.
Der ein Atlas für die Welt hält, der hat. Und der Stein da auf dem Berg rollt, der hat Arbeit.
Jo.
Wer sein Bein hier nicht über den Berg hält, keine Arbeit.
Moment mal, was ist mit dem Hund?
Nein, der Hund macht Arbeit.
Ah ja.
Wenn wir die Arbeit Bier ernst nehmen, dann wird es mit dem Ertrag auch schwierig. Ich bin eigentlich arbeitslos. Mein Beruf macht mir Freude. Das Zweite, was mir einfiel, war du hast auch ein Weihnachtslied zitiert, ein Adventsvers, Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Wir sind alle nur Pächter auf dieser Welt. Und wir haben nichts, was uns wirklich gehört. Vielleicht haben wir so bezahlt, dass es unser Eigentum ist, diese paar Quadratmeter, die wir haben. Aber sie gehört nicht uns. Sie ist uns anvertraut. Sie ist geliehen. Sie gehört allen Menschen. Vor allen Dingen aber gehört sie Gott. Die Erde. Und das Dritte, was mir einfiel, war die Gravitation. Wir würden hier schweben, wenn es sie nicht gäbe. Wäre auch ganz interessant. Für die Begegnungen, die wären dadurch leichter. Wir müssen nicht aufeinander zugehen, wir schweben aufeinander zu. Die Gravitation ordnet das ganze Universum, das explodiert und schafft in ihr Kräfte, sodass Lebensräume entstehen, auch alle möglichen Räume, die wir noch gar nicht verstanden haben, aber unsere Erde lebt von der Gravitation. Die Erde ist anziehend. Sie ist attraktiv. Und ohne das Gesetz der Gravitation und ohne diese Form der Erde würden wir nicht existieren. Und vielleicht sollten wir uns das einmal bewusst machen, dass wir nur sein können, weil wir mit beiden Beinen oder mit dem Hintern oder mit dem Rücken auf der Erde sind. Es geht nicht ums Abheben. Auch im Glauben geht es nicht ums Abheben. Wir suchen manchmal Wege, um abzuheben. Man kann das an dem Flieger schön sehen, hier hinter den Filterfeldern. Und man kann es bei den Jugendlichen an den Drogen erkennen, manchmal bei den Erwachsenen auch an den Drogen. Wir wollen abheben, wir wollen weg von der Erde, sie ist uns zu schwer. Die Erde ist schwer, sie macht uns schwer. Wir kriegen am Abend müde Beine. Aber sie zieht uns an und wir gehören auf die Erde mit beiden Beinen. Wir sind an diese Erde gebunden. Und deshalb ist die Arbeit, die wir betreiben, auch manchmal sehr schwer, weil sie uns Kraft kostet, immer wieder in die Bewegung zu geraten, die irgendetwas schafft. Und auch die Erde zu bewegen, ist eine anstrengende Arbeit. Und nur wenn wir die Erde bewegen und wenn wir sie angemessen bewegen, wird sie auch Frucht hervorbringen, sodass wir von unserer Arbeit leben können. Das sind so ein paar Gesetzmäßigkeiten am Anfang. Mit Humor geht alles besser, mit dem Wissen und Respekt und der Demut, dass Gott die Erde gehört. Und auch, dass wir mit beiden Beinen auf der Erde bleiben. Nun kommt es zu dieser Geschichte gleich am Anfang der Bibel, in der zwei Bauern aufeinanderstoßen. Der eine ist ein Viehwirt und der andere ist ein Ackerbauer. Später wird sich zeigen, dass noch andere Berufe auch aus dem Leben von Kain hervorgehen. Aber das ist eigentlich die Grundgeschichte des Lebens, dass wir für unsere Lebensmittel arbeiten. Unsere Arbeit ist oft entfremdet von diesem Zusammenhang. Wir bauen an Dingen und konstruieren mit und sorgen dafür, dass sie in Bewegung kommen auf dieser Welt, die mit Lebensmitteln vielleicht gar nichts mehr zu tun haben. Und wir können dadurch über die Geldwirtschaft unsere Lebensmittel erreichen. Aber eigentlich vergessen wir über diesen Weg dann auch, dass wir mit der Erde verbunden sind. Wir sind mit beiden Beinen auf der Erde. Und auch bei diesen Wegen der Arbeit, die wir haben, wäre es gut, wir wüssten, dass alles dazu dient, ein Lebensmittel zu sein, und wir die Entfremdung nicht so weit zulassen, dass wir nicht mehr wissen, dass es darum geht, alle Menschen sollen von dieser Erde sich ernähren. Die beiden Bauern heißen Kain und Abel. Kains Name lässt sich schwer auflösen. Die Mutter, als er geboren wird, sagt: Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Vielleicht ist das sein Name. Bei dem Abel fällt es leichter, seinen Namen zu übersetzen. Der heißt eigentlich Hauch, Atem. Und viel länger wird er auch nicht leben als ein paar Atemhauche lang. Das liegt an der Rivalität zwischen den beiden Bauern, dem Schafhirten und dem Ackerbauer. Die Arbeit, die hier am Anfang in der Bibel erwähnt wird, ist gleichzeitig verbunden an Konkurrenz und Rivalität. Der Mensch in seinem Wirtschafts- und Arbeitsleben ist ein Konkurrent mit anderen. Und wenn das mit der Konkurrenz, mit dem Miteinanderfahren, heißt eigentlich Konkurrenz, nicht gut klappt, dann verliert jemand sein Leben. Daran erinnert uns diese Geschichte. Warum das so ist? Es ist der Neid, der sich in den Blick zwischen den beiden Arbeitenden einschleicht. Bei Kain meldet er sich. Er schaut auf den Altar seines Bruders und beide haben geerntet, beide haben Früchte von ihrer Arbeit. Das Tier und das Fett und auch die Früchte des Ackerbaus sind Früchte, die Gott als Dank entgegengehalten werden. Wir geben Gott etwas ab von dem, was wir haben. Beides wird geopfert, Gott geschenkt. Nur der eine hat den Eindruck, dass Gott ihn nicht so sehr anschaut wie den anderen. Diese Übersetzung hier gefällt mir nicht, weil es hier heißt: Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, und Kain und sein Opfer wies er zurück. Das ist keine gute Übersetzung. In der Originalübersetzung im Hebräischen heißt es: Gott sah auf das Opfer von Abel. Und auf das Opfer von Kain sah er nicht. Und dass das eine Zurückweisung ist, ist hier eine Interpretation, die vielleicht gar nicht so hilfreich ist. Wenn ich dich anschaue, was ich gerne tue, dann gucke ich deinen Mann nicht an. Aber das heißt nicht, dass ich ihn nicht auch anschauen könnte, einer nach dem anderen. Wenn Gott das Opfer von Abel angeguckt hat, dann hat es ihm gerade gefallen und Gott hat das Recht, an eine Stelle zu gucken und es zu segnen und sein ganzes Wohlgefallen darauf zu legen und seinen Blick darauf ruhen zu lassen. Wenn er dadurch nicht an eine andere Stelle guckt, bedeutet das nicht, dass er sich abweist, sondern dass er das vielleicht einen Moment später macht. Aber allein die Unterschiedlichkeit, in der wir uns angeschaut fühlen oder gesegnet fühlen, schafft schon den Neid. Und führt in uns zu übertriebenen Vorstellungen, wie zum Beispiel: Ich bin von Gott zurückgewiesen. Wenn es nämlich das gegeben hätte, eine tatsächliche Zurückweisung, dann wäre die auch begründet. Darüber haben die Theologen viel gerätselt, was das sein könnte, aber ich habe noch keinen Grund gefunden, der angemessen ist. Es ist einfach so, dass die Tatsache, dass ich im Moment nicht dran bin, mich dazu führt, schneller zu werden, besser zu werden und dafür zu sorgen, dass ich meinen Konkurrenten aussteche. Diese Überbeschleunigung in den Produktionsprozessen des Lebens und dieser Welt führt zu Mord und Totschlag und zu einer Systemkonkurrenz, die den anderen nicht mehr leben lässt. Wenn wir aber in unserem Wirtschaftsleben die anderen nicht mehr leben lassen, den Konkurrenten auch den anderen, der Platz hält in der Marktbranche, die ich habe, dann werde ich am Ende auch keinen haben, der mir hilft. In den Monopolen müssen alle alleine am Ende agieren und nur in den Verbänden und in den Genossenschaften und in den miteinander arbeitenden, funktionierenden Systemen werden alle einen Platz finden. Am Ende wird es sonst Gewinner und Verlierer geben. Hunger und Überfluss. Und genau das ist unser System. Unser System ist ein Kain- und Abel-System. Und wir sind oft genug an der Stelle von Kain. Nun gibt es aber für uns eine gute Nachricht. Der Neid zwischen Kain und Abel führt dazu, dass Abel erschlagen wird und dass sein Leben nur ein Hauch ist. Der erste Totschlag. Dass die Sünde, der Bruch der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen in die Welt kam, das wird vorher erzählt in dem Kapitel. Jetzt ist es horizontal. Jetzt kommen die Menschen miteinander nicht mehr zurecht. Und die Feindschaft zwischen den Menschen ist die Feindschaft zwischen Brüdern. Aber für den Mörder, Kain, gibt es eine gute Nachricht. Gott ist dabei. Und das ist die gute Nachricht für die Erde, das ist die gute Nachricht vom Himmel, das ist die gute Nachricht für alle Generationen und Berufe und Verhältnisse danach, dass Gott mit hier in der Geschichte ist. Er mischt sich ein. Es ist nicht so, dass Kain nicht angesprochen wurde. Abel wurde angesehen, aber Kain wird jetzt dreimal angesprochen von Gott und Gott redet mit dem Übeltäter. Er spricht ihn an. Beim ersten Mal fragt er ihn, warum bist du so zornig in deinem Blick? Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen, wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber solltest doch über sie herrschen. Gott redet in das Gewissen eines Kain, in dem sich eine böse Tat vorbereitet. Gerade eben habe ich nochmal geblättert in Zeitschrift Die Gemeinde und da kam ein guter Artikel in meine Hand von Heinrich Christian Rust über die drei Sprachen Gottes. Gott spricht über die Schöpfung zu uns. Sie hat eine Logik und wehe, wir hören das Wort dieser Schöpfung nicht. Gott spricht durch die Offenbarung zu uns, durch die Bibel, wie er uns in der Geschichte Israels und in Jesus Christus zeigt, was zu unserem Heil gut ist. Und er spricht in unserem Herzen zu uns, die dritte Sprache Gottes. Wo der Heilige Geist uns erinnert an all das, was die richtigen Prinzipien sind und noch mehr, dass Gottes Güte nämlich uns am Ende weiterbringt und zur Umkehr treibt. Hier ist Gott im Gespräch mit Kain, weißt du? Wenn du das jetzt weitermachst, dann wird das nicht gut werden. Für unser Leben auf der Erde ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Stimme hören. Was machst du da? Weißt du, wenn du das weitermachst, wird es nicht gut werden. Du aber bist dafür da, es gut zu machen. Und das zweite Mal spricht Gott mit Kain, als er seinen Bruder totgeschlagen hat. Und er fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Und es gehört mit zu der Sprache Gottes, uns zu fragen nach unserem Nächsten. Es geht dir gut? Und deinem Nächsten auch? Hat er auch etwas davon, dass es dir gut geht? Wo ist dein Bruder Abel? Wo sind sie, die Menschen, die uns eigentlich brauchen, die neben uns eigentlich leben wollen auf dieser Erde und die Erde teilen? Und sagen wir dann vielleicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich ständig nach ihm Ausschau halten? Gott lädt uns ein, unsere Lebenssituation nicht alleine im Blick zu nehmen, sondern sie einzubetten in die Gemeinschaft mit anderen, die uns in der Familie anvertraut sind, die uns in unserer Gesellschaft anvertraut sind und die uns in der Menschheitsfamilie anvertraut sind. Und dann mischt sich Gott auch noch einmal ein, als die Tat passiert ist und Kain nichts anderes kann, weil er sich nicht mehr stellen kann nach so einer Schuld, als sich herauszureden. Er bekommt seine Strafe. Die Strafen, die Gott gibt, sind nie übertrieben. Sie sind nur die Logik unseres Tuns. Im Alten Testament nennt sich das Tun-Ergehens-Zusammenhang. Was du tust, fällt auf dich zurück. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist nicht schlimm, es ist nur eine Logik. Du wirst das erleben, was du selber gestaltest. Alles, was auf uns zurückkommt, ist nicht das Gericht Gottes, das irgendetwas übertreibt gegen uns, sondern es ist entweder der Segen, den wir als segnende Menschen weitergegeben haben, oder es ist der Schaden, den wir angerichtet haben und für den wir am Ende die Suppe auslöffeln müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal, ich habe einmal hier gepredigt, erzählt habe, ich glaube nicht, aber es gibt da eine schöne Bauerngeschichte. Ein Farmer in den USA verteilt am Anfang der Saison immer an seine Nachbarn das gleiche Saatgut, das er hat. Und das ist das Beste. Und gefragt, warum er das tut, antwortet er: Ich weiß, dass die Winde über die Felder gehen. Und wenn sie mir das Saatgut zurücktragen von den Nachbarfeldern, dann möchte ich, dass es das Beste ist. Ich finde, das ist eine gute Geschichte. Was wir an Segen schaffen, kommt an Segen zu uns zurück. Und was wir an böser Tat in die Welt setzen, werden wir als böse Tat an uns wieder erfahren. Die Strafe Gottes ist nichts anderes als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer anderen eine Grube gräbt, du musst das auslöffeln, was du dir zusammengebraut hast. Was Gottes Art aber darüber hinaus ist, über die Logik dieser Erde, das zeigt sich auch in der dritten Anrede, die Gott hier hält. Und die lautet: Ich mache dir ein Zeichen an deine Existenz, dass du leben sollst. Kain kann nämlich nicht aushalten, dass Gott ihm sagt: Ich vertreibe dich von deinem Acker. Er weiß ganz genau, wenn er vom Acker vertrieben ist, ist er auf die Almosen der Welt angewiesen. Alle Flüchtlinge dieser Erde sind auf die Almosen der Welt angewiesen. Und wenn wir ihnen etwas geben von unserem Milliarden Bruttosozialprodukt, hier auch in Deutschland zurzeit, ist das ja unsere Herausforderung, dann sind das nur die Almosen. Das ist nicht unser Wohlstand. Das sind nur die Almosen unseres Bruttosozialproduktes, weil sie darauf angewiesen sind. Sie haben keine andere Möglichkeit zu leben. Sie brauchen das. Unstet und flüchtig ist die ganze Welt. Und irgendwann waren wir es auch mal und wir werden es vielleicht auch mal wieder sein. Vergessen wir das nicht. Und dann brauchen wir die Almosen der anderen, damit wir leben können. Kain weiß, dass er die Almosen des anderen braucht und dass er sie kriegen muss. Und es ist für ihn ein furchtbares Schicksal. Es ist furchtbar, Bettler zu sein in dieser Welt. Und es muss auch deshalb für alle, die Arbeitsplätze schaffen und arbeiten, zur Verfügung stellen, gesagt werden, dass sie ihre Mitarbeiter nicht zu Bettlern machen sollen. Aber das machen dann die Gewerkschaften ja auch für uns. Und es ist auch richtig so, dass man von seiner Händearbeit leben muss. Er hält es nicht aus, der Kain, den Gedanken, dass er jetzt durch die Welt laufen muss und gucken muss, was für ihn übrig bleibt. Deshalb gibt ihm Gott ein Zeichen. Er sagt ihm: Du wirst daran nicht untergehen. Ich schütze dich. Ich gebe dir ein Zeichen, dass dein Leben geschützt ist. Und ich sorge dafür, dass du siebenfach gerecht wirst. Das ist das ganze Wohlwollen Gottes. Sieben ist seine göttliche Zahl. Ich schütze dein Leben auf siebenfache Art und Weise. Nicht sieben auf einen Schlag, sondern siebenmal sollst du leben. Das ist mehr, als die Katze ein Leben hat. Kain soll leben, das sagt ihm Gott, dem Übeltäter, der es mit der Erde übertrieben hat, der glaubt, er sei nicht durch sie gesegnet. Zudem geht Gott nochmal ganz besonders und gibt ihm einen richtigen Schub Segen, damit er weiß, dass er auf der Erde auch seinen Platz hat. Es wird kein schöner Platz sein, das hat er sich verdorben, aber er soll leben. Und diese Geschichte endet hier. Wir wissen nicht, was das Kainsmal ist. Wir haben daraus, wir können es auch nicht glauben, dass das was Gutes ist. Wir haben aus dem Kainsmal irgend so eine Zeichnung eines Täters gemacht, also dass der gekennzeichnet wird. Das ist aber eigentlich ein Schutzzeichen. Das Kainsmal ist ein Schutzzeichen. In unserer ganzen Verständnisgeschichte können wir uns das gar nicht vorstellen, dass der Täter geschützt wird. Aber das will Gott. Und ich finde, dass sich hier in dieser alttestamentlichen Geschichte schon abbildet, was eigentlich im Neuen Testament die ganze Zeit von Jesus Christus erzählt wird. Dass er auf Menschen zugeht, die im Grunde unstet und flüchtig sich immer abwenden von dem, was sie getan haben. Um ihnen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben und du sollst auch leben. Und Gott hat in Jesus Christus noch einmal ein Zeichen in die Welt gesetzt, mit dem er uns sagt, dass wir leben sollen. Das ist das Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus Christus seine Arme ausgebreitet hat als Liebe Gottes für alle Menschen, die eingeladen sind, hier endlich zur Ruhe zu kommen und zum Halt zu kommen, während sie doch sonst nur unstet und flüchtig hinter irgendetwas herlaufen, das ihrer Identität Frieden geben soll. Und es gibt uns keinen Frieden, wenn wir versuchen, von den Altären des anderen die Gaben zu klauen. Es gibt uns keinen Frieden, wenn wir denken, wir müssen immer mehr haben als der andere. Es gibt uns keinen Frieden, solange der Neid in unserem Herzen wohnt. Es gibt uns keinen Frieden, wenn wir froh sind, dass die anderen nur Hauch heißen und sowieso gleich wieder weg sind. Sondern es gibt uns erst Frieden, wenn wir bei uns stehen bleiben können, weil Gott bei uns stehen geblieben ist in Jesus Christus und dann auch auf andere zugehen können und Gemeinschaft bilden können, sodass wir miteinander eine große, starke Gemeinschaft sind. Das Kainsmal der Menschheit ist Jesus Christus mit der Annahme Gottes für uns. Und wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann nehmen wir Brot und das Getränk des Weinstockes zu uns. Das Brot, das durch ein Samenkorn gewachsen ist, das in die Erde fällt und stirbt, das hochwächst, das geschnitten wird, das geschlagen wird, das gebrannt wird und das am Ende Brot ist für uns. So geht Gott den Weg mit seiner Schöpfung. Er beugt sich in sie hinein und macht die Erde zu einem Ort, an dem wir wieder satt werden können. Und der Wein oder das Getränk des Weinstocks ist ein Zeichen des Festes, dass so viel Leben uns geschenkt ist, dass wir auch ruhen können und dass wir auch feiern können, dass unser Leben einen Wert hat. Hier in dieser Geschichte von Kain und Abel bekommt der Abel eine neue Wertschätzung dadurch, dass Gott kein Leben aufgibt, weder das, was verloren geht, noch das, das zum Täter geworden ist. Er segnet alles und gibt ihm sein Angebot, du sollst leben, ich möchte dir ein Zeichen geben. Und eigentlich könnten wir uns gleich beim Abendmahl das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn geben und sagen, so sollst du leben, von Gott geschützt und zur Ruhe kommen und dich wieder neu besinnen, dass Gott dich angesehen hat, wie er andere auch ansieht, um sie unter seinem Segen leben zu lassen. Mach dich nicht vom Acker, das heißt, lauf nicht weg von dem Ort, an dem Gott dir die Lektion des Segens gibt. Lauf nicht weg aus der Schöpfung, die dir zeigt, dass alles für dich wächst. Ich bin heute extra mit dem Fahrrad, natürlich ein E-Bike, hergekommen, weil ich dachte, du kannst nicht über die Erde predigen und dann im Auto sitzen. Dann musst du mal mit dem Fahrrad fahren. Hat richtig Spaß gemacht. Und was sieht man da, was da alles wächst? Und was riecht da auch an gemähtem Korn und Heu an der Seite der Straße? Die Schöpfung ist für uns da. Die Gemeinschaft ist für uns da. Und auch die Vergebung und die Annahme Gottes ist für uns da, damit wir merken, dass wir leben sollen auf Gottes Acker, der Saison hat, nicht immer nur Überfluss, aber der auch nährt, sodass wir nicht Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Möge das uns geschenkt sein. Amen.